Sie kennen sicher das Märchen vom Rotkäppchen aus der Sammlung der Brüder Grimm. Es ist wohl eines der bekanntesten Märchen, dessen Inhalt bis zur heutigen Zeit schon unzählige Male verdreht, verändert, missbraucht oder verstümmelt wurde. Die meisten Menschen glauben, das Märchen vom Rotkäppchen zu kennen und erinnern sich vielleicht noch an den vermeintlichen Schluss, als Rotkäppchen sagte: Du willst dein Lebtag lang nicht wieder alleine vom Weg ab in den Wald laufen, wenn's dir die Mutter verboten hat. Dieses Ende könnte für Moralpädagogen nicht besser im Buche stehen, zumindest wenn man das Märchen mit den historischen oder den äußeren Augen betrachtet. Mit anderen Worten heißt das ja, wenn du alles tust, was deine Mutter oder die wie auch immer geartete Obrigkeit sagt, dann wird es schon seine Richtigkeit haben. Daher lässt man auch den eigentlichen Schluss dieses Märchens in der Fassung von 1857 gerne weg, der, sofern man sich überhaupt noch daran erinnert, auf etwas hinweist, was man nicht gerne hört. Der erste Wolf wurde dank der Wachheit des Jägers besiegt, aber nun kommt ein zweiter Wolf ins Spiel, beziehungsweise ins Märchen. Nachdem nun Rotkäppchen aus der Dunkelheit, also aus dem Leib des Wolfes, wieder ans Licht kam, wurde der Wolf vernichtet. Aber dann wird es mit einem anderen Wolf konfrontiert, der im Grunde dieselben betrügerischen Mechanismen anwendet wie sein Vorgänger. Es wird sogar geschildert, als ob das, was im ersten Wolf lebte, seine Fortsetzung in diesem zweiten Wolf findet. Doch diesmal gelingt es dem Rotkäppchen, mit der Weisheit der nun wieder zu Kräften gekommenen Großmutter den Wolf zu durchschauen und ihn aus eigenen Kräften unschädlich zu machen. Wenn die Dunkelheit besiegt ist, zum Beispiel in der Gestalt des Wolfes oder das, was man gerne als das Böse im Märchen bezeichnet, dann ist nur die Hülle vernichtet, nicht aber der Kern. Der nistet sich in Kürze und meist noch massiver, raffinierter und voller Täuschung dort ein, wo er nicht erkannt wird, beziehungsweise wo man ihn nicht vermutet. Die Dunkelheit gehört eben zum Leben dazu und ist, wie das Licht, ein notwendiger Bestandteil, damit der Mensch sich seiner allerinnersten Natur bewusst wird, seinem Weg treu bleibt und sich immer weniger von Äußerlichkeiten ablenken lässt. Und so können auch die heilsamen Märchenbilder, vorausgesetzt man betrachtet sie mit den inneren Augen, wesentliche Hinweise und Lösungen zeigen, wie wir mit all den inneren und äußeren Kräften, Herausforderungen und Widerständen umgehen können, dass sie uns und allen Beteiligten wahrhaftig nutzen, anstatt unser Bewusstsein noch mehr zu vernebeln oder zu verdunkeln. Eine ausführliche Betrachtung inklusive einer Anleitung zur Selbstbetrachtung zu Märchen Rotkäppchen finden Sie übrigens in unserem Märchenshop. Gerade jetzt, wo gerne sehr einseitig, undifferenziert, höchst emotional, hasserfüllt und gewaltbereit auf politische, gesellschaftliche oder mitmenschliche Geschehnisse reagiert wird, wäre ein bewusstes, mehrere Blickwinkel einschließendes Betrachten bitter nötig, um die wahren Ursachen besser zu erkennen und Lösungen zu finden, die nicht einseitig und mit massivem Druck durchgeboxt werden müssen. Denn Dunkelheit, Hass, Gewalt, Angst, massiver Druck und Ignoranz sind keine Resultate irgendeines Krieges, sie verursachen ihn. Streben wir nach Macht um der Macht willen? Oder sind wir bemüht, das Leben in der Welt und in unserer Nation zu verbessern? Denn wenn wir danach streben, kann Gewalt niemals die Lösung bringen. Das größte Übel der Gewalt liegt darin, dass sie gerade das erzeugt, was sie vernichten will. Statt das Böse zu verringern, vermehrt sie es. Durch Gewalt kann man den Hassenden ermorden, aber man tötet den Hass nicht. Gewalt verstärkt den Hass. Das sind Tatsachen. Gewalt mit Gewalt zu beantworten, vermehrt die Gewalt und macht eine Nacht, die schon sternenlos ist, noch dunkler. Dunkelheit kann Dunkelheit nicht vertreiben. Das kann nur das Licht. Hass kann Hass nicht vertreiben. Das kann nur die Liebe. Was Martin Luther King in dem vorangegangenen Zitat so treffend in einer seiner Reden unter anderem über die Dunkelheit ausgesagt hatte, hören wir nun in einer anderen Variante, in dem Märchen: Wer immer auf die Dunkelheit sieht, kann das Licht nicht erkennen. Es war einmal ein König und eine Königin, die lebten in einem Land, das weit hinter den Wolken lag. Jenes war aber doch so nah, dass man den Duft der zahlreichen Blumen riechen konnte, die im königlichen Garten wuchsen. Und wenn man die Augen schloss und tief mit seinem Herzen verbunden war, dann hörte man sogar die goldenen Glocken, die in dem paradiesischen Garten sanft erklangen. Ja, selbst der Wind war auf der Haut zu spüren, der mild über die Wipfel der mächtigen Bäume im nahegelegenen Wald strich. Mitten in diesem Garten befand sich ein tiefer Brunnen, zu dem die Königin jeden Tag einmal ging und lange in sein dunkelblaues Wasser blickte. Dort konnte sie alles sehen, was sich in den Ländern der Welt zutrug. Einmal entdeckte sie das Land, in dem die Menschen lebten. Dort war es wunderschön. Es gab viel klares Wasser, sanfte Hügel, unendliche Wälder, majestätische Berge und endlose Wüsten. Die Menschen selbst hätten glücklich sein können, denn sie besaßen in diesem Land alles, was für ein solches Leben nötig gewesen wäre, und noch viel mehr. Doch es war nicht so, da Lüge, Egoismus, Eitelkeit und Gier ihr Dasein bestimmten. Wenngleich alle Menschen in Würde und Wohlstand hätten leben können, so gab es nur sehr wenige, die dieses Privileg in Anspruch nahmen. Und diese wenigen verteidigten es mit ihrer ganzen Macht und taten alles nur Erdenkliche, um zu verhindern, dass jedem Menschen ein ähnliches Glück zuteil wurde. Schreckliche Kriege, grauenvolle Hungersnöte und sinnlose Zerstörung großer Teile ihres Landes waren die Folgen. Aber auch jene Menschen, die am zahlreichsten waren und unter der Tyrannei der wenigen litten, hatten nur noch Gedanken, wie sie selbst am schnellsten ihrem Unglück entfliehen konnten. So ließen sie nichts unversucht, aus der Masse der Gepeinigten zu entfliehen und sich ohne Rücksicht auf ihre Leidensgenossen dem Kreis jener selbsternannten Auserwählten anzuschließen. Dafür war ihnen jedes Mittel recht, und sie schreckten auch davor nicht zurück, ihre Mitmenschen und damit sich selbst zu verleugnen und zu verraten. Je länger die Königin in den Brunnen schaute, je länger das selbstgemachte Elend der Menschen sie berührte, desto dunkler wurden die Wolken um ihr Herz, und sie fiel in eine tiefe Schwermut. Sie wusste sehr wohl, was den Menschen fehlte, um ein Leben in wahrem Glück und Wohlstand zu führen. Aber der Anblick des menschlichen Zustandes machte sie so betroffen, dass sie lange brauchte, um sich aus ihrer Traurigkeit zu befreien. Sogleich suchte sie den König auf und offenbarte ihm ihre großen Sorgen über den Fortbestand der Menschheit. Gemeinsam berieten sie sogleich, ihre beiden Kinder in dieses Land zu entsenden. Deren Aufgabe sollte es sein, die Menschen wieder an ihre Lebensfreude, ihr Mitgefühl und ihre Selbstachtung zu erinnern. Wenngleich die beiden Kinder ein Junge und ein Mädchen waren, lebten sie so inniglich miteinander, dass keines ohne das andere sein konnte. Die Kinder freuten sich sehr über die Aufgabe, die ihnen ihre königlichen Eltern übertragen hatten. Voller Begeisterung tanzten sie um den Brunnen herum, und die Eltern wussten, dass diese Freude nur von Erfolg gekrönt sein konnte. Am anderen Tag führten sie die Eltern zu einem großen Tor, durch das sie hinunter ins Land der Menschen gelangen konnten. Als der König und die Königin das Tor öffneten, drang ein hellstrahlendes Licht herein, vor dem jedes menschliche Auge erblindet wäre. Den Kindern jedoch schadete es nicht, da es wohl mit ihrer eigenen Natur zu tun hatte. Sie schritten mit einem Lächeln auf den Lippen und mit großer Zuversicht im Herzen hindurch. Dann schlossen die Eltern das Tor. Wie lange die Kinder unterwegs waren, das kann ich euch nicht sagen, aber ich hörte noch, wie die beiden Tore hinter ihnen ins Schloss fielen. Einen Augenblick später sah ich sie im Land der Menschen bereits ihren Weg gehen. So kamen sie in eine Stadt. Dort trafen sie auf Menschen, die jammernd und klagend um ein großes, dunkles Loch herumstanden und mit verzerrten Gesichtern hineinschauten. Sie waren so mit ihrer Angst und ihrem Leid beschäftigt, dass sie die beiden Kinder gar nicht bemerkten, obwohl sie doch ganz nahe bei ihnen standen. Gebannt von dem finsteren Loch konnten sie nichts anderes mehr sehen. Der einzige Lichtblick in dieser Dunkelheit ihres eigenen Abgrundes war das Hoffen auf einen fremden Retter, der sie aus diesem Jammertal befreien werde. Aber dieser kam nicht, war weit und breit nicht zu sehen, und es hatte auch nicht den Anschein, dass er jemals kommen würde. Als die Kinder sahen, dass sie diese Menschen durch ihre bloße Anwesenheit nicht erreichen konnten, fingen sie an, wundersame Worte zu sprechen. Wer immer auf die Dunkelheit sieht, der kann das Licht nicht mehr erkennen. Wie nun die Kinder das Sprüchlein dreimal gerufen hatten, hoben die Menschen ihren Kopf und schauten sich erstaunt um, woher diese wundersamen Töne kamen. Aber da sie schon sehr lange mit ihrem Leid beschäftigt waren, senkten sie bald wieder ihre Köpfe und gaben sich erneut ihrem finsteren Abgrund hin. Nur ein paar wenige erkannten die Wahrheit in diesen Worten, richteten sich auf und machten sich sogleich auf die Suche nach dem Ursprung jener Worte. Und selbst wenn sie die Kinder nicht sahen, so ahnten und spürten sie ihre Anwesenheit und das Vertrauen, das diese ausstrahlten. Da riefen die Kinder noch einmal: Wer aber das Licht fühlt, der braucht sich vor der Dunkelheit nicht mehr zu fürchten. Auch dieses Sprüchlein riefen die Kinder dreimal, und mit jeder Wiederholung spürten die Menschen eine leise Freude in ihrem Herzen. Selbst wenn sie durch dieses sanfte Erwachen die Kinder noch nicht sehen konnten, so erwuchs doch aus dieser Freude in ihnen eine solche Tatkraft, die es ihnen ermöglichte, ihren Lebensweg alleine weiterzugehen. Denn wer das Licht in seinem Herzen entdeckt und wachsen lässt, der fühlt sich zeitlebens nicht mehr alleine. So zogen die Kinder weiter und kamen in eine andere Stadt. Dort trafen sie auf Menschen, die wild durcheinander liefen, von einem Haus ins andere stürzten und gar nicht mehr zur Ruhe kamen. Es schien, als ob sie irgendetwas suchten, aber nicht finden konnten. An ihrem Gürtel hingen Säckchen, die gefüllt waren mit kleinen Goldstückchen. Je mehr sie suchten, desto verwirrter liefen sie durcheinander. Zuweilen waren sie so stark mit der Suche beschäftigt, dass sie nicht einmal ihre Mitmenschen erkannten. Blindlings stießen sie mit ihnen zusammen. Dann schrien sie sich wütend an, beschuldigten die anderen wegen ihrer Unachtsamkeit und kamen in einen solch bösen Streit, der nicht selten in groben Tätlichkeiten endete. Ihre Goldsäckchen jedoch wurden mit der Zeit immer schwerer und zahlreicher, so dass sie diese nicht mehr tragen konnten. Immer öfter gingen sie an der Last jener Goldstücke zu Boden und blieben wie versteinert liegen. Und so, wie sich die Goldsäckchen füllten, entleerte sich ihr Herz. Auch sie konnten die Kinder nicht wahrnehmen, da sie nur mit ihrer vergeblichen Suche und den unzähligen Ablenkungen des Alltags beschäftigt waren. Da riefen die Kinder wieder: Erkenne den Augenblick des Lebens und suche nicht mehr im Äußeren, nur in dir kannst du finden. Einige der am Boden liegenden öffneten ihre Augen und horchten auf. Sie schauten sich an, um sich zu überzeugen, ob auch die anderen jene seltsamen Worte vernahmen. Die Kinder jedoch riefen ein zweites und ein drittes Mal: Erkenne den Augenblick des Lebens und suche nicht mehr im Äußeren, nur in dir kannst du finden. Diesmal jedoch waren sie sich sicher, dass jene Worte für alle hörbar waren, und nach einigen Augenblicken betretenen Schweigens fing sie an, lauthals zu lachen und spotteten untereinander. Hat man so etwas schon gehört? Wie kann man etwas finden, das man nicht mit seinen eigenen Augen sehen und mit seinen beiden Händen greifen kann? Was sind das für dumme und unverständliche Worte, die unseren scharfsinnigen Verstand so töricht und lächerlich vernebeln wollen? Da lachten sie noch lauter, machten sich noch eine Weile darüber lustig und gingen schließlich wieder ihrer alten Beschäftigung nach, der Vermehrung jener Goldsäckchen, die so zahlreich an ihren Gürteln hingen. Nur einige wenige lachten nicht. Sie hörten noch genauer hin und wurden immer stiller. Und die Kinder riefen wieder: Wer sich selbst erkennt, entdeckt das wahre Leben. Er und das wahre Leben sind eins. Und wie noch eine Zeit lang diese Worte in ihren Herzen nachklangen, erwuchs in ihnen eine solch tiefe Erkenntnis über die Schönheit, Wahrheit und Güte dieser Welt, dass alles Vorangegangene nur ein blasser Schimmer war. Auch wenn es nur ein paar wenige Menschen waren, so spürten sie die Anwesenheit der Kinder immer stärker und begannen, sich an ihr wahres Menschsein zu erinnern. Selbst wenn die anderen sie verspotteten und verlachten, so ließen sie sich von nichts mehr abbringen und folgten nur noch dem Ruf ihres eigenen Herzens. Gewiss mag dieser Weg zunächst kein leichter gewesen sein, aber ich habe gehört, dass sie sich selbst und immer mehr anderen Menschen zu wahrer Lebensfreude und Würde verhalfen. Dies wiederum bekamen die Kinder nicht mehr mit. Als sie bemerkten, dass ihre Botschaften auf fruchtbaren Boden fielen, zogen sie weiter und kamen in eine dritte Stadt. Im Zentrum dieser Stadt stand ein großer Apfelbaum, an dem hingen die schönsten goldenen Äpfel weit und breit. Doch die Menschen nahmen diese gar nicht wahr. Sie sahen nur einen einzigen, fauligen Apfel, der auf Augenhöhe am Baum hing. Nur ihn wollten sie haben, und sie stritten sich darum, wer letztendlich in seinen zweifelhaften Genuss kommen durfte. Doch jeder wollte dies, und so kam es, dass ihr Streit immer heftiger wurde, bis sie sich schließlich bösartig und unbarmherzig verprügelten. Das wiederum weitete den Streit noch mehr aus, so dass sie mit der Zeit gar nicht mehr wussten, was diesen mittlerweile unbarmherzigen Krieg untereinander ausgelöst hatte. Sie waren nur noch mit dem Hass beschäftigt und der Angst, dass ihnen irgendjemand etwas wegnehmen wollte. Die übergroße Fülle aber, die der Baum für jeden bereithielt, sahen sie nicht. Die Kinder jedoch sagten erneut ein Sprüchlein auf: Wer im anderen sich selbst entdeckt, der weiß, was Liebe ist. Und wie sie ihr Sprüchlein ein zweites und ein drittes Mal ausgesprochen hatten, wurde es plötzlich still, so still, dass man jeden sanften Windhauch hören konnte. Die Streitenden hielten inne und schauten sich erstaunt um. Aber sie waren schon so lange in Neid, Besserwisserei, Missgunst und Habgier verstrickt, dass sie die Kinder nicht entdeckten. Und dennoch vernahmen sie die Worte und waren davon eine kurze Zeit tief berührt. Doch wenn man lange Zeit mit Dingen beschäftigt ist, von denen man glaubt, dass sie unabdingbar zum eigenen Leben dazugehören, dann ist es besonders schwer, sich den unzähligen Möglichkeiten zuzuwenden, die das Leben in seiner nahezu grenzenlosen Fülle sonst noch bietet. Und so wandten sie sich wieder dem aussichtslosen Streit um den fauligen Apfel zu, da sie sonst nichts anderes mehr fühlen und denken konnten. Aber auch hier blieben nur wenige in der Stille und lauschten noch eine Weile auf den Nachklang dieser fremden und doch so vertrauten Worte. Die Kinder jedoch sprachen noch einmal: Und wer die Liebe entdeckt hat, dem wird es an nichts mangeln, und er wird sich überall geborgen und geliebt fühlen. Jene wenigen aber, welche die Botschaft der Kinder in ihr Herz geschlossen hatten, verließen diesen Ort. Sie brachten die Worte der Kinder unter alle Menschen, die den Streit um einen verfaulten Apfel zu ihrem Lebensinhalt gemacht hatten und die weitaus größere Fülle des Lebens nicht sehen konnten oder wollten. Ob sie das noch bis auf den heutigen Tag tun, das weiß ich nicht. Die Kinder jedenfalls zogen weiter, und ich habe nichts mehr von ihnen gehört. Auch weiß ich nicht, ob sie ihre Aufgabe, die ihnen die königlichen Eltern aufgetragen hatten, eines Tages im Land der Menschen erfüllen konnten. Aber wenn ich mir so die Welt anschaue, dann bin ich mir schon ziemlich sicher, dass sie immer noch dort unterwegs sind. Selbst wenn sie mit ihren Offenbarungen keine Massen erreichen und wenn nur wenige die wahre Bedeutung ihrer Worte erfassen und leben konnten, so ist es doch eine große Freude zu wissen, dass niemand auf seinem Weg zum wahren Menschsein alleine ist. Auch wenn er zuweilen niemanden mehr hat, der im Äußeren zu ihm steht, so kann er sich im Innersten darauf verlassen, stets jene Königskinder an seiner Seite zu haben. Darum, ihr Menschen, schaut nicht auf Sensation, Ruhm und Ehre. Der Schein trügt, und das, was glänzt, ist noch lange kein Gold. Sucht die wahren Weisen und Helfer in der Stille, in eurem Inneren, und lasst euch nicht verblenden von all den Äußerlichkeiten oder Ablenkungen der Welt, den klugen Versprechungen und verführerischen Geschenken, die man euch macht. Hört auf euer Herz, geht in die Stille und lauscht den goldenen Glocken, die so sanft im königlichen Paradiesgarten erklingen. Auch ihr seid Königskinder und werdet einmal in jenem Garten wandeln, der den äußeren Augen verschlossen bleibt. Aber sagt selbst, gibt es nicht nur eine Welt? Ist dies, was der äußere Schein uns glauben macht, im Grunde nur ein ganz winziger Teil dessen, was in Wahrheit sich offenbart? Wäre es nicht wirklich an der Zeit, um jenen königlichen Paradiesgarten auf der anderen Seite gleich hier und jetzt zu verwirklichen? Wer weiß, vielleicht wandeln wir schon seit eh und je darin und merken es nicht einmal. Auch wenn es nicht viele sind, die diesen Weg gehen, so dürft ihr doch sicher sein, dass ihr niemals alleine seid. Und wenn euch einmal der Mut verlassen sollte, dann lauscht nach innen und hört jene Worte, welche euch die Königskinder zuflüstern.